is going on right now?
Whoa. Oh my god.
Könnte es sein, dass uns bald der Himmel auf den Kopf fällt? Keine Sorge, es geht bei 11KM heute nicht um eine bevorstehende Apokalypse. Aber es geht um ein Problem von oben. Es geht um Weltraumschrott. Denn im Schnitt stürzt einmal die Woche ein abgenutzter Satellit aus der Erdatmosphäre ab. Und dieser Schrott verglüht nicht nur. Er verursacht auch Schäden. Warum? Das klären wir heute mit Uwe Gradwohl, Mitglied der ARD-Wissenschaftsredaktion. Herzlich willkommen, Uwe. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch über die Gelegenheit. Hallo.
Uwe weiß, warum alte Satelliten und Raketen nicht nur ein potenzielles Problem für Aliens sind, sondern auch für das Klima. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 23. Juli. Und Uwe blickt mit uns in einen Nachthimmel, in dem längst nicht mehr nur Sterne leuchten.
Mir haben Kollegen zu einem runden Geburtstag, den ich vor nicht allzu langer Zeit hatte, tatsächlich ein Teleskop geschenkt. Und dann habe ich mal durchs Teleskop an den Himmel geguckt. Und habe dann festgestellt, obwohl mir das Teleskop einen viel kleineren Ausschnitt zeigt, führt diese Vergrößerung doch dazu, dass da wirklich alle halbe Minute, so alle 30 Sekunden im Schnitt, flog da ein Satellitenpünktchen durchs Bild. Und das fand ich dann schon sehr, sehr beeindruckend, machte klar, was da mittlerweile oben eben alles im Weltraum so stationiert ist, wie groß diese Satellitenkonstellationen schon sind. Man kann, wenn man als Alien mit seinem Raumschiff von weit draußen die Erde anfliegt, die Erde groß und klar sehen, wird aber auf seinem Raumschiffradar erkennen, dass da ganz schön viel um die Erde rumsaust, man sich ein bisschen in Acht nehmen muss, dass das eigene Alien-Raumschiff nicht von umherfliegenden Satelliten oder Satellitentrümmern, die es durchaus auch gibt, durchlöchert wird.
Und von hier unten betrachtet, die Erdatmosphäre, die ist ja ein bisschen auch unser Schutzschild. Wie nah kommen denn diese Satelliten und ihre Reste unserer Erde?
Also die Erde ist ein ordentlich großer Planet. Wir lassen ihn mal schrumpfen, vielleicht so auf Orangengröße. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine Orange 10, 12 Zentimeter Durchmesser. Und die niedrige Erdumlaufbahn, und das ist die Erdumlaufbahn, aus der die Satelliten zurückstürzen können, die sind dann an dieser 10, 12 Zentimeter Orange nur einen Millimeter über der Orangenschale. Wir sind nicht wirklich weit draußen, so tief im Weltall, was man sich oft mal so vorstellt. Es ist wirklich noch sehr dicht an der Erde bzw. im Modell an unserer Orange dran. Das heißt, in Wirklichkeit sind es 80 Kilometer Höhe, wo dieses Verglühen anfängt. Sehr hohe Erdatmosphäre, da ist nur noch sehr, sehr dünne Luft vorhanden. Dann ist es in 80 Kilometer Höhe der Fall, dass sie so stark an der dort sehr dünnen Luft reiben. Und Reibung führt dazu, dass die langsamer werden. Und dann können sie da auch abstürzen.
2,6 Tonnen schwer und in etwa so groß wie ein Auto. Vor gut 3 Jahren wurde dieses Batterieset absichtlich von der Internationalen Raumstation abgetrennt. Seitdem hat der Weltraumschrott die Erde umrundet. Jetzt soll das Bauteil in die Atmosphäre eintreten, in Einzelteile zerfallen und verglühen.
Sie erhitzen sich. Die Hitze führt dazu, dass sich das Material sich auflöst.
Einige Trümmerteile könnten allerdings die Erdoberfläche erreichen. Dass es Deutschland trifft, gilt aber als unwahrscheinlich.
Also ist die ISS streng genommen auch nur ein sehr großer Satellit, der die Erde umkreist. Wie oft stürzt denn eigentlich so ein Durchschnittssatellit oder eben Schrott von der ISS ab?
Also sie stürzen häufiger ab, als sie in den Nachrichten mit den Abstürzen sind. Das haben wir ja so alle paar Wochen, so eine Meldung. Tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, jede Woche fällt doch ein Satellit runter. Wird auf diese Art und Weise entsorgt. Und das ist eigentlich auch die Absicht, das so zu tun, denn man möchte nicht, dass Satelliten durch ihren Absturz oder irgendwelche Weltraumtechnik durch ihren Absturz Menschen oder Technik am Boden gefährdet. Deshalb ist das ja eigentlich eine feine Sache, wenn man sie gezielt zum Absturz bringen kann, möglichst noch über Gebieten, über Meeresflächen, wo dann, wenn Reste den Boden erreichen, da auch keine Gefahr besteht. Wobei sich diese Frequenz künftig eben deutlich erhöhen kann, weil die Anzahl an Satelliten und auch an Raketenstufen, die da um die Erde treiben, gerade in der niedrigen Erdumlaufbahn, im Moment sehr stark ansteigt. Also wenn wir auf die niedrigen Erdumlaufbahnen gucken, 200 bis 600 Kilometer, so diese Entfernung. Also von unserem orangen Planeten, der nur 10 Zentimeter Durchmesser hat, ungefähr so ja, 2 bis 6 Millimeter weg. Wenn wir da drauf schauen, da tummeln sich zurzeit um die 5.500 Satelliten, sagt man. Das ist ungefähr 2/3 von allen Satelliten, die im Weltall sind. Man geht aber davon aus, dass es nicht bei diesen 5.500 bleibt, sondern dass man im Jahr 2040 ca. 60.000 Satelliten auf solchen niedrigen Erdumlaufbahnen haben wird. Extreme Schätzungen reden sogar von 1 Million Satelliten auf solchen Umlaufbahnen. So, und wenn man jetzt viele Satelliten ins All bringen will, dann erhöht sich eben auch die Anzahl der Raketenstarts. Und tatsächlich ist es so, dass die Raketenoberstufen, in die mit den Satelliten dann am Ende wirklich in die Umlaufbahn kommen, dass die auch einen beträchtlichen Anteil an diesem Material stellen, das dann irgendwann wieder in die Erdatmosphäre reinstürzt und da verglüht. Die Erdatmosphäre wurde doch bislang in den vergangenen Jahrzehnten der Raumfahrt oftmals mehr so als Müllverbrennungsanlage genutzt.
Wenn du sagst, es geht nicht nur um Satelliten, sondern auch um Raketen, was kommt denn auf diese Müllverbrennungsanlage in den nächsten Jahren zu?
Jeder Satellit braucht, um auf seine Umlaufbahn zu kommen, eine Rakete, auf die er montiert werden kann. Und es ist nicht mehr so, dass man eben einen großen Satelliten auf eine Rakete montiert und dann fliegen die zusammen ins All, sondern man hat Raketen, die können sehr viele Satelliten auf einmal ins All heben. Die Satelliten sind in den letzten 10, 20 Jahren auch nach und nach kleiner geworden. Also man ist eher bei diesem Trend, viele kleine Satelliten ins All zu bringen, als wenige große. Wir waren im vergangenen Jahr bei 150 Starts pro Jahr, werden in diesem Jahr vielleicht bei 300 sein. Und 2030 werden um die 600 Raketenstarts pro Jahr erwartet, also auch da eine steil ansteigende Anzahl.
Von wem kommen denn diese ganzen Satelliten, die da jetzt ins All geschossen werden?
Ja, da gibt es eben ein Unternehmen, das da zuallererst genannt werden muss, weil das sind sozusagen die Vorreiter auf diesem Gebiet des Aufbaus von Satellitenkonstellationen. Das ist das Starlink-Netzwerk von SpaceX, sprich von Elon Musk.
Für ein weltweit lückenloses Netz will US-Unternehmer Elon Musk 12.000 Satelliten in den Orbit schießen. Sein Projekt Starlink sorgt gerade bei Astronomen für große Kritik. Die Satelliten seien viel zu hell, störten die Sternenbeobachtung und hinterließen jede Menge Weltraumschrott.
Ursprünglich gedacht war Starlink eigentlich als Konkurrenz zu den großen Glasfaserkabeln, die weltweit in den Ozeanen liegen und dafür sorgen, dass wir Daten weltweit verschicken können. Das Problem, das dabei auftritt, ist nur, wenn ich ein Datensignal durch Glasfaser schicke, ist es nur, in Anführungszeichen, nur so schnell, wie es das Glas in der Glasfaser zulässt. Es ist nicht so schnell wie ein Funksignal durchs Vakuum. Und deshalb kann ich, wenn ich ein Satellitennetzwerk baue und die Satelliten in die Lage versetze, auch untereinander die Daten schnell weiterzugeben, kann ich über das Weltall eine schnellere Datenverbindung aufbauen als durch diese Unterseekabel. Und schnelle Datenverbindungen sind zum Beispiel im Finanzwesen wichtig. Da ist jede Millisekunde Verzögerung interessant, die diese Finanzdaten erleiden würden, wenn man sie um die Welt schicken würde. Es ist wichtig, dass es möglichst schnell geht. Und auch bei der Steuerung beispielsweise von Maschinen. Bei der Fernsteuerung über das Internet ist es mir natürlich wichtig, dass mein Steuerungssignal mit wenig Verzögerung am anderen Fleck auf der Erde ankommt. Und deshalb sind solche schnellen Verbindungen dann durchaus ein Wirtschaftsgut, mit dem man gut und erfolgreich handeln kann. Dieses Starlink kam vor allem dann nochmal jetzt in die Diskussion, als Russland die Ukraine überfiel und in der Ukraine sehr schnell die Kommunikation ein Problem wurde, auch die internetgestützte Kommunikation ein Problem wurde und diese Kommunikation über Starlink eben gesichert werden konnte. Man brauchte dann also nicht mehr die Technik am Boden, um das Internet, die Verbindungen aufrechtzuerhalten, sondern man hat einfach die niedrig fliegenden Satelliten benutzt, diese vielen Tausend, die da im All sind. Seitdem ist diese Technik nochmal um einiges bekannter und prominenter geworden. Und seitdem habe ich den Eindruck, dass auch eben Staaten oder auch überstaatliche Organisationen, wie jetzt zum Beispiel die Europäische Union, dass die auch ein Interesse daran haben, solche eigenen Netzwerke zu haben, um im Krisenfall auch ihre Daten besser austauschen zu können. Auch Amazon möchte seine eigene Satellitenkonstellation aus mehreren tausend Satelliten aufbauen. China, Russland haben alle Interesse dran, denn es ist eine sehr robuste Art und Weise, weltweit Daten versenden zu können und damit weltweit eben auch Technik steuern zu können.
Und wenn so viele Satelliten im All sind und die dann ja auch irgendwann wieder runterkommen, Hat das dann auch Folgen für die Umwelt?
Ich war vor kurzer Zeit zu einem Hintergrundgespräch an der Universität Stuttgart, da gibt es das Institut für Raumfahrtsysteme, und hatte dort die Gelegenheit, über alles Mögliche mit den Professoren dort zu reden, bei Kaffee. Es war nett, wir haben geredet über Planungen für Raumstationen, über tolle Plasma-Windkanäle, in denen Versuche gemacht werden, die zeigen, wie sich Material auflöst, wenn es aus dem Weltraum zurückfällt. Und ganz zum Schluss meinten die, jetzt hätten wir für Sie, Herr Grad, wohl noch einen unserer Doktoranden, der macht noch einen Vortrag für Sie. Dann durfte ich in einen anderen Raum. Tatsächlich hatte ich den Luxus, dass er alleine da stand vor einer Leinwand, alles schon vorbereitet, Beamer war an, ich war der einzige Gast, er hielt einen Vortrag für mich. Und der Vortrag war über, wie die Erdatmosphäre durch Rückstände aus der Raumfahrt beeinträchtigt wird. Da hat mir der Jan-Steffen Fischer vom Institut für Raumfahrtsysteme in Stuttgart Folgendes gesagt, dass man zwei Dinge unterscheiden muss. Zum einen haben wir eben die Raketen.
Bei den Raketen ist es ja so, dass sie den meisten Treibstoff eigentlich unten verbrennen, weil sie ja erstmal beschleunigen müssen. Das heißt, normalerweise so bis 20 Kilometer Höhe haben die eigentlich schon 50% von ihrem Treibstoff verbraucht.
Und zum anderen haben wir von oben die Satelliten oder Oberstufen von Raketen, die reinfallen und die dann da verglühen.
Bei den Satelliten, die zerlegen sich in der Mesosphäre hauptsächlich und dementsprechend sind dort die meisten Emissionen zu finden. Aber wie jetzt diese Emissionen in hohen Höhen im Vergleich zu denen auf dem Boden sind, das wissen wir einfach nicht.
Also es ist so, dass auch auf der ISS, da fällt viel Müll an, da darf man ja auch die Kleidung, die man da oben trägt, die tragen die Astronauten, Astronautinnen vielleicht so 3, 4, 5 Tage und dann könnten sie eigentlich waschen, nur auf der ISS gibt es keine Waschmaschine, es ist schwer sowas da zu installieren, in der Schwerelosigkeit, also wird die Kleidung weggestopft in Säcke und die Säcke kommen dann in angedockte Frachtraumschiffe, die mal Fracht gebracht haben, die aber leer sind und dann stopft man die mit Müll voll und wenn das Frachtraumschiff voll ist, wird es abgedockt. Und dann lässt man es in die Erdatmosphäre stürzen, weil es da verglüht. Dann ist der Müll und das Frachtraumschiff ist weg. Und das sieht dann zunächst mal auf, als ob es weg ist, aber es ist eben doch was da. Es sind noch die Rückstände in der Erdatmosphäre. Und deshalb dieses Bild von der Erdatmosphäre so als die geschickte Müllverbrennungsanlage. Man hat bislang sich wenig Gedanken gemacht, was da eigentlich dann übrig bleibt.
Und Raketen, die ja auch immer häufiger starten, hinterlassen die auch solche Rückstände?
Bei den Raketen ist es so, dass sie die untere Atmosphäre durchqueren und die stören auf dem Erdboden und feuern dann so die Hälfte ihres Treibstoffs eigentlich schon auf den ersten 20, 25 Kilometern raus. Das heißt also in der Region, in der tatsächlich sich das Wettergeschehen abspielt, in der Region, in der wir über den Klimawandel diskutieren. Und da kommt es auch darauf an, was die Rakete für einen Treibstoff benutzt. Wenn das eine Rakete ist, die mit Wasserstoff, Sauerstoff, mit flüssigem Treibstoff fliegt, dann kommt da unter Umständen ziemlich viel Wasserdampf raus. Hört sich zunächst mal unproblematisch an, aber Wasserdampf ist eben dann doch auch ein Treibhausgas. Man weiß auch nicht, wie er sich da in der höheren Stratosphäre so verhält, was das alles ausmacht, wenn der jetzt in Höhen über 10, 20 Kilometer eingetragen wird. Feststoffraketen, die sind so ein bisschen wie so Silvesterraketen, also nicht mit Flüssigkeit, sondern mit Feststoff vollgestopft, der dann einfach so abbrennt. Und dieser Feststoff, der produziert auch ziemlich viel Ruß.
Die große Sorge dabei ist, dass sie tatsächlich um Faktor 1000 höheren Einfluss haben als das CO2, das bei so einem Raketenstart emittiert wird und dementsprechend selbst kleinste Mengen dann großen Einfluss haben können.
Also die Raketen sind für die untere Atmosphäre eben interessant und die bringen da natürlich Material ein, das normalerweise in der Erdatmosphäre so nicht vorhanden ist. Also wenn wir Raketen haben, die mit Kerosin fliegen, dann entsteht da eben zum Beispiel auch Ruß und Stickoxide, die man nicht so gerne hätte. Und das sind auch sehr klimawirksame Verbindungen, die da entstehen. Stickoxide, da gehört zum Beispiel auch Lachgas dazu. Das ist ein sehr potentes Klimagas. Die Raketen sind also durchaus interessant, wenn man darauf schaut, ob das Folgen hat für das Klima. Wenn man sich's genau anschaut, sieht man, dass ein Raketenstart ungefähr so viel Klimaeinfluss hat, wie der Flug einer großen Passagiermaschine, also einer Boeing 787 beispielsweise über den Atlantik. Also so 1 bis 2 Atlantikflüge sind das ungefähr, je nachdem, was für eine Art Rakete da startet. So viel Klimaschädlichkeit lösen wir dann da aus. Interessant finde ich aber auch, dass es eigentlich nicht um den Start der Rakete geht, der so dramatisch ist, sondern um die Produktion. Bei einer Ariane 6, das ist die modernste europäische Rakete, mit der eben viele Satelliten, die für Europa sehr wichtig sind, in Zukunft ins All gebracht werden sollen. Bei dieser Ariane 6 Rakete ist es so, dass die Produktion und die Herstellung des Treibstoffs 50 Mal klimaschädlicher ist als der eigentliche Flug.
Okay, also Satelliten mit Raketen in die Erdumlaufbahn zu schießen, ist an sich schon mal klimaschädlich. Und wenn die Satelliten dort oben dann verglühen, Welche Folgen hat das?
Die bestehen hauptsächlich aus Aluminium. Also haben wir dann so eine Aluminium-Aerosolwolke, die da übrig bleibt von diesem Satelliten oder auch von der Raketenoberstufe. Meistens ist da eben viel Aluminium im Spiel. Und das Aluminium bleibt sehr wahrscheinlich nicht Aluminium, sondern es wird zu Aluminiumoxid. Und durch unsere Satelliten kommt so viel künstliches Aluminium in die obere Erdatmosphäre inzwischen schon. Und das ist dann doch ein Punkt, wo man anfangen muss, darüber nachzudenken, könnte dieses Menschen hinzugefügte Aluminium nicht doch die ein oder andere Folge haben, die wir jetzt nicht so gut finden.
Und welche könnten das sein?
Also wenn Satelliten in die Erdatmosphäre eintauchen, dann ist es in 80 Kilometer Höhe der Fall, dass sie so stark an der dort sehr dünnen Luft reiben, dass sie sehr, sehr heiß werden. Sie erhitzen sich. Die Hitze führt dazu, dass sich das Material sich auflöst, dass das Aluminium sich auflöst. Aus dem Festkörper wird ein Aerosol, also kleinste Aluminiumpartikel. Und dann haben wir da oben eben auch schon Sauerstoff und der verbindet sich dann mit diesen Aluminiumpartikeln. Es bildet sich ein Aluminiumoxid. Und diese Aluminiumoxide, die können durchaus kritisch sein für die Ozonschicht als Schutzschirm.
Es gab ja dieses Montreal-Abkommen, in dem sich alle Länder oder fast alle Länder darauf geeinigt hatten, dass ja schädliche Chemikalien, FCKWs, dass die verboten werden. Das sind Chemikalien, die es in Spraydosen und auch in Kühlschränken gab. Und seitdem ist dieses Abkommen in Kraft getreten, ist seitdem schließt sich das Ozonloch ja immer mehr. Und ist es jetzt so, verstehe ich richtig, dass wenn immer mehr Satelliten im All sind und die runterfallen und sich Aluminiumoxide bilden, dass dann die Gefahr besteht, dass dieses sich ja nun wieder schließende Ozonloch, dass das wieder weiter aufgeht?
Also es gab jetzt zum ersten Mal im Frühjahr eine Studie, die genau dieses in den Blick genommen hat. Die Studie ging davon aus, dass im Jahr 2040 60.000 Satelliten im All sind, dass dann eigentlich jeden Tag einer in die Erdatmosphäre eintaucht und verglüht. Und dann hat man erstmals simuliert, was dann eigentlich in der Atmosphäre mit dem Ozon passieren würde. Interessantes Ergebnis ist, dass sich das Aluminiumoxid zunächst mal auch dahingehend auswirkt, dass diese höhere Atmosphäre ein klein wenig wärmer wird. Also es sind so Erwärmungen von vielleicht im Schnitt 1,5 Grad in bestimmten Regionen. Das sind keine Höhen, in denen das Wetter entsteht. Wir sind viel weiter oben nahe am Weltall und da wird es 1,5 Grad wärmer. Das ändert aber da oben trotzdem so gewisse Luftströmungen in dieser sehr, sehr dünnen Luft und führt wiederum dazu, dass sich der Südpol, diese hohe Luft über dem Südpol, ein wenig erwärmt. Hingegen die Luft über dem Nordpol, dass dort kalte Luft eher so ein bisschen gefangen bleibt über dem Nordpol. Kalte Luft begünstigt den Ozonabbau. Das heißt, wir haben über dem Nordpol dann tatsächlich aufgrund dieses Aerosoleintrags einen höheren Ozonabbau. Ozon wird abgebaut. Über dem Südpol hätten wir tatsächlich sogar etwas mehr Ozon bei dieser Simulation. Hört sich ja eigentlich ganz gut an. Aber die Simulation ist eben mit großen Unsicherheiten behaftet. Es deutet sich eben an, dass da mit dem Ozon etwas stattfindet, dass man es im Blick behalten muss. Denn wenn es tatsächlich einen recht starken Abbau durch Aluminiumoxid in der höheren Atmosphäre geben sollte von Ozon, dann würde das genau diesem Montreal-Protokoll entgegenlaufen, mit dem man eigentlich wundersamerweise, hat sich die Menschheit da zusammengetan, hat es geschafft, diesen Ozonabbau zu stoppen. Aber es könnte sein, dass man durch dieses Eintragen von Aluminiumoxid durch die Raumfahrt einen erneuten Abbauprozess startet. Also insgesamt ist der Stand der Wissenschaft ein, ja, also man ist das ja am Anfang in dieser gesamten Forschung. Was mir der Jan-Steffen Fischer in Stuttgart an der Universität erzählt hat, ist eben, dass vieles in den Anfängen steckt.
Wir sehen es ja bei den FCKWs, das sind tatsächlich geringe Mengen, die dort eigentlich oben in der Atmosphäre sind, die aber doch einen relativ hohen Einfluss dann haben nachher. Und dementsprechend ist dann noch sehr, sehr viel Forschung notwendig, um überhaupt zu verstehen, ob es da nicht noch eine Gefahr gibt, die wir gerade überhaupt nicht sehen.
Also da ist ein riesiger Forschungsbedarf und ein großer Bedarf auch, dass die Industrie, dass die Player auf diesem Markt ihre Daten offenlegen, sonst können die Forschenden da gar nicht so viel machen.
Wenn in den kommenden Jahren 10.000 weitere Satelliten ins All geschossen werden könnten, wie wird denn das reguliert?
Es gibt jetzt nicht dieses internationale Gremium, das da sagt, jetzt ist es da oben aber zu voll, wir müssen da jetzt irgendwie Startlizenzen regulieren oder verteilen. Das gibt es eben überhaupt nicht. Und wenn man auf den ökologischen Fußabdruck schaut von solchen Raketenproduktionen, Raketenstarts oder Satellitenflügen und Satellitenrückstürzen, da gibt es im Moment auch noch nichts, was weltweit jetzt für Hersteller verbindlich wäre. Die Europäische Union ist aber doch ein gewisser Vorreiter. Also da wird es ein Weltraumgesetz geben für das Gebiet der Europäischen Union, an das sich alle halten müssen, die hier in solchen Dingen aktiv sind.
Ich denke, dass wir uns insgesamt als Menschheit nach vorne bewegen müssen hinsichtlich Klimaneutralität. Und ich finde, da macht Europa ein gutes Beispiel, weil es eben die Standards auch schafft, dass man in der Industrie auch auf solche Aspekte eingeht. Wenn man solche Standards eben nicht hat, dann wird sich die Industrie damit auch nicht auseinandersetzen.
Das EU-Weltraumgesetz, das würde im besten Falle vorschreiben, dass man für Produkte, die in den Weltraum gehen, auch so einen Vergleich durchführen muss, eine Art ökologischen Fußabdruck nachweisen muss. Da gibt es dann sozusagen die Beispielrakete und ich muss dann immer zeigen, ob ich mit meiner Rakete ökologisch besser bin als diese Vergleichsrakete oder ökologisch schlechter. Das wäre ja schon mal ein Einstieg, um so eine gewisse Transparenz zu schaffen, um eine Datengrundlage überhaupt zu bekommen für die Forschungsarbeiten. Ansonsten gibt es da aber im Moment keine Regulierung und keine Vorschriften.
Wenn die EU jetzt an einem Weltraumgesetz arbeitet und das dann aber nur für die EU gilt, wie weit kommen wir denn da? Denn viele Player wie Elon Musk zum Beispiel mit SpaceX, die sitzen ja in den USA.
Ja, das ist richtig. Also da ist noch jeder für sich alleine mit seinen Regulierungen dann eben unterwegs. Ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass da die große weltweite Regelung kommt. Es ist eben die Frage, wenn man sieht, dass andere nicht so schnell sind, sollte man dann eben auch langsam machen. Ich persönlich meine eher nicht. Es ist gut, dass die EU sich da auf den Weg macht und schaut, was man beachten sollte bei solchen Starts und eben auch schaut, dass die Forschung an die Daten kommt. Ich glaube, das ist vor allem der Punkt. Man sollte eben nicht verpassen, falls sich da oben kritische Prozesse am Rand zum Weltraum abspielen in der höheren Atmosphäre, solange man keine Daten hat. Und nicht weiß, was da überhaupt an Material oben eingetragen wird in die höhere Atmosphäre, kann man schlichtweg auch nicht forschen und dann Dingen, die man vielleicht mitbekommen sollte, gar nicht auf die Spur kommen.
Und erwartest du, dass sich da auf absehbare Zeit was tut oder etwas ändert?
Also auf absehbare Zeit glaube ich tatsächlich nicht. Der Klima-Impact von Raketenstarts oder auch dem Rücksturz von Satelliten, das kann man im Moment noch vernachlässigen. Nur bei der Anzahl, die da für die Zukunft geplant ist, könnte es irgendwo einen Moment geben, einen Zeitpunkt geben, zu dem man dann doch genauer drauf schauen sollte. Und diesen Zeitpunkt, den darf man nicht verpassen. Ob das gelingen wird, setze ich mal ein großes Fragezeichen, denn im Moment fehlen der Forschung die Daten. Es fehlen auch noch die Forschenden, die sich in diesem Bereich tummeln würden. Ob sich das alles so entwickelt, das hängt wiederum viel von Finanzierungen ab, von staatlichem Willen ab, von der Einsicht, dass man das tun sollte. Und da ist die Weltlage im Moment so, dass diese Einsicht nicht unbedingt in der nächsten Zeit zu erwarten ist.
Wie ist das für dich, wenn du zum Beispiel in einer klaren Sternennacht draußen sitzt und in den Himmel guckst oder wenn du mit deinem Teleskop in den Himmel guckst? Was macht das mit dir, wenn du da so viele Satellitenkreisen siehst?
Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es schon ein bisschen schade, dass dieser Blick in den Nachthimmel so technisiert ist plötzlich. Also man kriegt halt ständig irgendwie ein Stückchen menschliche Technik vors Auge und schaut jetzt nicht mehr nur raus aus der Zivilisation, weg vom Erdboden, wo man die Technik um sich rum hat, hinaus in diesen Raum, wo das alles früher visuell keine Rolle gespielt hat. Und jetzt ist es eben sichtbar. Also man hat das Teleskop, man schaut draußen, alle 30 Sekunden zieht da was vorbei. Also man schaut eben in einen technisch veränderten Himmel. Und das, finde ich, macht mich sehr nachdenklich. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn da tatsächlich 1 Million Satelliten mal kreisen sollten. Dann wäre das wirklich ein Blick, befürchte ich, bei dem dann nicht mehr die Sterne, nach denen man guckt, so die Hauptrolle spielen, sondern eben der Eindruck, ich schaue in den Nachthimmel, vor allem davon geprägt ist, dass da Lichtpunkte durch mein Blickfeld ziehen.
Uwe, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Gerne.
Als Leiter der Redaktion SWR Wissen aktuell wird Uwe Grad wohl die Satelliten über uns auch weiter genau im Blick behalten, unter anderem für tagesschau.de. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Autor der Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion: Christiane Gerhäuser-Kamm, Viktor Völzner-Weresch, Laura Picerno, Marie-Noelle Zwieler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Bis bald. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Die Raumfahrt, die steckt voller faszinierender Abenteuer. Von der dramatischen Mondlandung über das legendäre Space Shuttle bis hin zum futuristischen Starship. Geschichten, die uns alle begeistern und die man nie vergisst. Klar, die letzten Jahrzehnte wirkten manchmal, als sei Raumfahrt fast schon Routine geworden. Doch jetzt erlebt sie ein echtes Comeback. Und das aufregender als je zuvor. Im Podcast Ready for Liftoff dreht sich alles um diese besonderen Momente der Raumfahrtgeschichte, aber auch um aktuelle Missionen, spannende Zukunftsvisionen und überraschende Einblicke in die Welt der Astronauten und Forscher. Locker erzählt, unterhaltsam und immer verständlich, ohne komplizierte Physik.